Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge des Blast of Eternity Podcasts. Heute mit einer etwas kleineren Besetzung, aber wie immer am Start ist der Markus. Sag hallo.
Hallo zusammen.
Der Schorsch ist natürlich am Start.
Ich grüße euch.
Und wir haben auch heute einen Gast, und zwar den Chris Aldinger. Stell dich doch mal bitte vor.
Hallo zusammen. Wie es der Ben schon gesagt hat, mein Name ist Christoph Aldinger und ich bin Sänger und Gitarrist von der Thrash-Death-Formation African Corps aus Heilbronn.
Und du hast da auch schon relativ oft bei uns gespielt tatsächlich. Also die
fleißigen in den vergangenen 10 Jahren.
Eternity-Gänger, die kennen dich, zumindest von der Bühne.
Genau. Da sind wir auch sehr glücklich, dass wir da immer eingeladen werden
und spielen dürfen. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr am Start seid, weil die Stimmung ist schon ganz gut, wenn ihr spielt. Aber bevor wir zu euch kommen,
Dankeschön,
als Band, wie immer unser State of the Union, der kurze Abriss, was so in der letzten Woche passiert ist und was sich in der Metal- und in der christlichen Szene so bewegt hat. Und das Erste, was mir über den Weg gelaufen ist, ist eine große Werbekampagne von UniY, von unseren CVJM-Kollegen. Weiß jemand von euch, was es ist? Oder bin ich der Einzige, dem das im Studium irgendwie begegnet ist?
Da ich nicht studiert habe, sagt mir das überhaupt nichts.
Schafft bei dir auch nicht. Niemals irgendwie so.
Nee, kam in Heilbronn nicht vor.
Okay. Ja, also UniY ist die Studentenorganisation vom YMCA, vom CVJM. Und die wollen jetzt natürlich zum neuen Semester und auch mit der Corona-Zeit die Gründung und den Fortbestand von Studentengruppen, von CVJM-Studentengruppen ein bisschen in die Wege leiten und begleiten. Also, wenn ihr im neuen Semester in der neuen Stadtzeit oder im neuen Semester mal andere Leute kennenlernen wollt oder generell mal in dem Bereich christliche Studentengruppen aktiv werden wollt, dann ist es sicherlich eine gute Sache. Ich glaube, wir werden auf unseren Kanälen da auch ein bisschen Werbung machen die nächsten Tage. Also schaut einfach mal vorbei bei uns auf Facebook wahrscheinlich. Da poste ich dann ein paar Links, was denn so die Einstiegsseiten und so das Einstiegsmaterial ist, wenn ihr da was gründen wollt. Oder wo es vielleicht auch schon UniY-Gruppen gibt an eurer Uni oder in eurer Unistadt. War jemand von euch in so einer christlichen Studentengruppe? Also ich war ein paar Mal beim SFC in Karlsruhe, allerdings völlig aktiv auch nicht.
Also in Heilbronn gab es einen Schülerbibelkreis, aber irgendwie für mich waren die alle komisch.
Wahrscheinlich warst du, Metal gehört. Warst du für sie komisch.
Vermutlich. Für euch hat es gereicht. Also witzigerweise, ich bin ja tatsächlich mit Beginn meines Studiums dann beim BOE noch so als Spätzünder reingeschlittert.
Deine Studentengruppe waren wir.
Ja.
Gut.
Es gibt schlechtere, also.
Ja, also ich glaube, wir waren ganz annehmbar. Und wir fanden dich nicht komisch.
Ach, das freut mich.
Dann, apropos komisch, es gab ein komisches Wacken. Hat es jemand angeschaut diese Woche?
Ja.
Ja, ich, insofern ich Zeit hatte.
Hast du viel geguckt, Chris, okay, oder? Hast du alle Tage geguckt?
Mittwoch, leider habe ich das zeitlich nicht geschafft. Mittwoch, Donnerstag und Freitag habe ich ein bisschen geschaut. Und einiges halt, war ja eine Aufnahme und da konnte man das im Nachgang auch noch anschauen.
Welche Bands hast du gesehen?
Also habe ich mir dann, ja. Also live in dem XR-Studio, was sie da hatten, habe ich dann Sabaton ein bisschen gesehen. Ganz gesehen habe ich In Extremo, Heaven Shall Burn und die eine Band fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber Adoro habe ich gesehen, aber Adoro war, glaube ich, eine Aufnahme von einem Autokonzert.
Aufnahme aus Stuttgart vom Cannstatter Wasen. Ich fand die Aufnahme total weird, also sie mit ihren englischen Ansprachen dann zum schwäbischen Publikum und Metalheads, raise your hands, ja, auch du da hinten im roten Auto. Also, ich saß vorm Fernseher und dachte mir so,
Wie war denn diese XR-Stage? Also ich hab nichts geschaut, muss ich ehrlich gestehen. Ich hatte keine Zeit. Wie muss ich mir das vorstellen? Was haben die da hingestellt?
Ja, ich habe mir das so ein Making-of angeschaut im Internet. Die haben quasi ein Studio, das war zum Teil in Hamburg, ich glaube In Extremo hat in Hamburg dann das aufgenommen. Soweit ich es verstanden habe, war das live. Also diese Gigs, die waren live anscheinend. Und das Studio bestand quasi, also war in einer großen Halle mit so einer riesigen Bildschirmfront und die Band hat dann da gespielt und das war mit Kameras, das waren zwar nicht viele Kameras, aber die Kameras waren abgestimmt und da konnte man diverse Fahrten machen, sodass du das ergänzen kannst mit ganz viel Tricktechnik, CGI und dann hat man auch wirklich wegzoomen können und hinzoomen können und es hat so vom Grunddesign aus gesehen, wie das originale Wacken, natürlich aber noch mit natürlich mit ein paar andere Sachen noch ergänzt, also Wacken überdimensional groß Schild und so, aber das war eigentlich ziemlich cool. Jetzt ist mir auch die dritte Band eingefallen, die ich live gesehen habe, das war Hämatom, habe ich dann noch im Merende mal aufgehabt, am Samstag oder Freitag.
Was machen die? Die waren, glaube ich, so doomigen Black?
Oder? Nee, Hämatom ist doch so eine neue deutsche Härte, oder?
Deutschrock. Ja, ja, genau, Deutschrock, so, glaube ich. Ja. In die Richtung.
Die klassische Quotenband aus der Richtung für Sunstorm.
Hat's für euch funktioniert, diese XR-Stage, oder war es peinlich, war es weird?
Also ich habe nur einen Auftritt auf dieser Virtual Reality Stage gesehen, das war Blind Guardian, wo mir übrigens die Setlist sehr gut getaugt hat. Also wer mal gucken will, was die alles für, also die haben nur alte Schoten gespielt und einen super neuen Song. Cool. Kann das gerne mal auf setlist.fm nachlesen. Genau, ja, ich fand's am Anfang cool. So, hey, sie haben sich, also sie haben tatsächlich, weil man hat ja diese Erwartungen, haben wir auch in diesem Podcast formuliert, so, das ist Wacken. Das kann nicht einfach nur eine x-beliebige Aufnahme sein. Von daher schon abgeliefert, technisch. Und ja, kam zwischendurch auch so ein bisschen Making-of, so, was sie da alles machen und so und welchen Aufwand sie da fahren. Von der Seite schon befriedigt. Allerdings nach einer Weile, dieses Virtual Reality-Ding ist halt schon irgendwo begrenzt in seinen Möglichkeiten. Irgendwann hatte man alle Fahrten mal durch und dass in diesem Publikum immer die gleiche Laola ging, das war irgendwie auch ein bisschen komisch.
Also haben die auch das Publikum virtualisiert?
Ja, genau. Jein, also das waren so schwarze Punkte irgendwie, oder?
Okay.
Oder so mit so
visualisiert, so als, aber du hast, ja?
Ja gut, ich habe es auf dem Fernseher gestreamt, also da konnte ich jetzt nicht so wirklich aktiv was machen.
Von dem Live-Publikum fand ich cool, dass sie das dann spätestens am nächsten Tag, ich glaube bei Heaven Shall Burn war es noch nicht so, oder ich kann mich nicht erinnern, aber die haben dann angefangen, dass sie das Publikum, das Live-Publikum so ein bisschen reingesteuert haben und auch Applaus und so. Und dass die Bands, die haben das, fand ich, also von meines Erachtens fand ich das, die haben das echt sehr gut gemacht. Immer, das ist sehr schwierig, da jetzt wirklich eine Live-Show aufzufahren, dementsprechend auch zu performen, ohne dass da wirklich jemand großartig steht. Aber ich fand, die haben es richtig gut hinbekommen, auch mit der Ansage, mit der Energie. Man muss ja immer schauen, warum machen wir das Ganze hier. Und für das war es wirklich, fand ich, sehr gut, sehr, sehr befriedigend von der musikalischen Seite. Also ich war wirklich überrascht über den Sound. Da war ich wirklich überrascht. Das war wie wenn eine DVD von einer Band kaufst, die jetzt wirklich über Monate produziert wurde.
Ja, da muss ich da vielleicht doch mal reinschauen. Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst, dass es so wird wie auf diesen Arte-Mitschnitten von Wacken, dass die ersten drei Songs völlige Banane sind und man irgendwie nur die Snare vom Drum hört und irgendwie die Hälfte der Gitarre. Aber wenn.
Ja gut, aber das ist ja wenigstens ehrlich. So ist es ja live vor Ort auch.
Ja, wobei ich da immer das Gefühl hatte, die mischen zuerst mal für live und wenn dann noch irgendwie Zeit ist, dann schaut vielleicht noch mal jemand, dass es auch auf Band gut klingt. Also das war immer ein bisschen abenteuerlich.
Muss ja einen Vorteil haben, wenn man vor Ort ist.
Ja, vielleicht schon.
Ich meine, Livestream gibt es ja jetzt jedes Jahr.
Ja.
Hat sich auch tatsächlich so ein bisschen angefühlt, ich war jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr da. Ich glaube, seit 6 oder 7 Jahren war ich nicht mehr auf Wacken. Und auf Magenta, das läuft ja schon ein paar Jahre mit diesem Livestream, der dann da irgendwie gesendet wird und teilweise Aufnahmen. Also so ein bisschen hat es sich angefühlt, jetzt auch wieder. Einfach ein Mitschnitt. So wie als wenn nichts wäre, als wäre ganz normal Wacken, nur halt diese Virtual Reality Stage noch addiert.
Und es war kostenlos, also da schon gesagt, Magenta, ich nehme an, dass die Telekom der Hauptsponsor war. Letzten Endes konnten es die Leute aber kostenlos anhören, richtig?
Ja. Ich glaube, ich
weiß nicht, ob Videos, ein, zwei Werbeclips vorne dran und dann kein Problem. Ja.
Ja, nice.
Wobei ich so Werbung auch immer nervig finde. Also, da kommt dann, also,
ja,
so aber dieses, dass sie da gar keine anschauen. Sponsoren haben, also, das stimmt jetzt auch nicht. Also, die haben da schon sich die Produktionskosten mindestens wieder geholt.
Wir verlinken mal ein paar gute Konzerte, die in dieser XR-Stage waren, in die Shownotes. Und dann könnt ihr da vielleicht mal reinschauen. Und es gab diese Woche noch ein virtuelles Event, für das wir sogar Werbung gemacht haben. Schorsch, auf Facebook hast du denn reingeschaut oder haben wir da erstmal nur Werbung gemacht?
Ja, es war quasi wie immer Freakstock und Wacken parallel. Auch Freakstock ist in die Home Edition gegangen, hat spontan noch was gestreamt. Ich glaube, 2 Konzerte pro Abend und ein Input. Da ich mir Freitag tatsächlich dann Blind Guardian auf Wacken angeguckt habe und Samstag selber unterwegs war, habe ich nicht reingeguckt, aber ich habe schon auf Facebook gesehen, also auch da gibt es ein Real Life. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen. Also vor allem den Samstagsauftritt von der Hardcore-Band Deadbeat Hero.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Weißt du, wer da gespielt hat bei den Live-Konzerten?
Die anderen 3 Bands weiß ich nicht. Ich habe mir nur Deadbeat Hero gemerkt. Die habe ich, wann war ich das letzte Mal? Vor 2 Jahren? Letztes Jahr? Ist ja jetzt so ganz klein schnucklig auf einem Gut im Sauerland. Irgendwie maximal 1500 Besucher. Da haben die auch schon gespielt und haben mich ziemlich mitgerissen. Genau.
Genau, also Link gibt es in den Shownotes. Und ein nicht virtuelles Konzert wird demnächst, ich glaube in den nächsten 14 Tagen schon, in Heilbronn stattfinden, in unserer Heimatstadt. Da organisiert die Stadt Heilbronn, vor allem auch in Kooperation mit dem Popbüro Heilbronn, ein Abstandskonzert bzw. eine ganze Abstandskonzertreihe. Hat jemand von euch Tickets dafür organisiert oder wollt ihr es eher von zu Hause aus anschauen?
Ja, ich habe mir für den Schwermetallabend schon Tickets gesichert. Sind ja kostenlos, also. Und man kann, wenn man nicht kann, kann man sie sogar irgendwie kostenlos zurückgeben, dass der nächste auf der Warteliste, sofern es denn dann jeweils ausverkauft ist. Ich glaube, wie viele Tickets gibt's?
Ja, nicht so viele tatsächlich. Ich glaube, es sind
100, genau, also weniger als 200.
Genau, niedrige dreistellige Zahl. Das ist schon relativ wenig. Auch ich kenne den Platz. Das ist ja im Deutschhof vom Deutschen Orden Münster in Heilbronn mittendrin. Das ist,
hat man da entsprechend Platz?
Da hat man eigentlich schon Platz. Aber wenn man halt die Abstandsregel von 1,50 Meter einhalten möchte, dann ist halt mit ein paar Leuten über 100 ist dann relativ schnell Sense.
Ja, es füllt dann diesen Platz auch ziemlich aus. Also so wie ich mir den Platz jetzt im geistigen Auge vorstelle.
Ja. Also es
wer spielt denn da?
Ja genau, wer spielt denn? Also es gibt ein Unplugged-Konzert mit den Distillery Rats und High Tide. Die Distillery Rats, die kennen wir von Tobi, der spielt da mit. Ist heute leider nicht dabei. Und High Tide, was machen die? Wie kann man das so beschreiben? Wahrscheinlich so...
Ich glaube, so Classic Rock, oder?
Classic Rock würde ich auch sagen, so ein bisschen
Deep Purple. Das Apple spielt doch da jetzt mit.
Ja, genau. Doors, wer sowas mag, für den ist der Samstag, der 15. August, der richtige. Da kann man dann Unplugged mit Akustikgitarre und akustischen Drums hören. Wenn es dann in Richtung Punkrock gehen soll, geht es am 14. August, also einen Tag vorher, den Triple mit 3 Punkbands, Florida or Bust. Kennt man noch von Blast of Eternity, welches Jahr war es?
Letztes Jahr
tatsächlich, ja.
Genau, ich finde es übrigens lustig, dass die immer wahlweise, je nachdem, wie es einem gerade passt, entweder als Hardcore oder als Punkrock verkauft werden.
Ja genau, es muss halt immer ins Line-Up passen.
Es ist ein
super.
Sie werden eigentlich, glaube ich, beidem nicht so wirklich gerecht, oder?
Dann spielen noch die Penny Surfers. Kennt die noch jemand? Das ist mega lustig. Ich glaube, die gab es schon, als ich irgendwie Abitur gemacht habe.
Boah.
Ja, ich habe die Vogelzeit
ja, mal auch irgendwann auf dem
ewig. Das ist, ja.
Die waren in Japan auf Tour und so, richtig cool.
Und es spielen The Neighborhood Creeps, wer das ist, weiß ich nicht, aber ich lasse mich mal überraschen.
Ah, kennt man auch.
Und Metal gibt's noch, ich glaube, da spielt Acrimonia, Circle of Silence und nochmal jemand.
Nee, ich glaube nicht Acrimonia, ich glaube Tales of Nebelheim.
Ja, stimmt, Tales of Nebelheim meins, ja.
Die waren... Da muss man sich aber schon sehr weit zurück erinnern. Die waren mal, es gab mal ein gemeinsames Clubkonzert mit Tales of Nebelheim, der Distillery Rats und Illuminandi aus Polen, falls sie noch jemand kennt. Ich glaube, die haben immer noch nur die eine EP draußen, oder?
Ja, Illuminandi ist mal ein bisschen politisch komisch geworden, als der gute Typ da leicht, ich möchte mal sagen, verschwörungstheoretische, wenn nicht sogar.
Waren das Illuminandi oder waren das die Ukraine?
Ach, das waren die Holy Bloods, richtig. Ich habe die verwechselt, die klingen so ähnlich. Ich nehme alles zurück.
Alles osteuropäischer Folk-Metal.
Illuminandi war cool, aber sie gibt es wohl nicht mehr. Und Mittelalter und Schwermetall gibt es am 21. August mit Cantus Levitas, Circle of Silence und Tales of Nebelheim. Da hat unser Tobi, der heute fehlt, es wieder geschafft, auf der Bühne zu stehen. Glückwunsch an ihn.
Wie er das nur macht. Also, faszinierend.
Also wer mal Tobi live sehen möchte, gönnt euch. Ich glaube, es gibt noch Tickets tatsächlich. Also auch für den 21. August. Wer die Durstphase von Corona mit ein bisschen Live-Metal überbrücken möchte, da ist das genau richtig.
Finde ich auf jeden Fall eine super Aktion, dass das gemacht wird und dass da die Möglichkeit besteht. Und ich hoffe auch, dass die Leute sich so verantwortungsvoll verhalten, dass man sowas vielleicht, wenn es jetzt so weitergeht, vorerst mal in dem Rahmen jetzt auf jeden Fall mal noch wieder machen kann. Und nicht so wie bei anderen Geschichten, wo man jetzt in der Vergangenheit schon erlebt hat, wo das dann eskaliert ist und dann natürlich jegliche Fortsetzung von so einem Event natürlich abgeschrieben wird sofort.
Ja, das hoffe ich auch. Also ich denke, das ist eine einmalige Chance. Das ist auch mega fair, also kostenlos und noch relativ professionell organisiert. Also da sollte man als Besucher schon erstmal sein Interesse zeigen, indem man hingeht und seine Verantwortung zeigen, indem man den Abstand einhält und sich an die Hygienemaßnahmen hält. Und wenn dieses Konzept dann funktioniert, könnte ich mir auch vorstellen, dass man daraus lernt und dieses Konzept dann in anderer Form oder in selber Form wiederholt. Und es kommt, glaube ich, der Kulturszene sehr zugute, weil momentan ist einfach alles einmal liegen. Deswegen machen wir hier auch den Podcast, weil wir keine Konzerte mehr organisieren können dieses Jahr. Und es wäre wirklich schade, wenn es so bleibt.
Genau, ansonsten Neuigkeiten.
Ja, Neuigkeiten. Es gibt neue Songs.
Neue Songs, ja, neue Musik. Beschäftigt sich davon jemand mit?
Neue Musik,
im christlichen Bereich?
Was ist neue Musik? Kommt die, alles, was nicht automatisch in meiner Spotify-Playlist erscheint, existiert in meinem Musikkosmos nicht mehr.
Oh Gott, so geht mir's auch.
Genau, so geht mir's auch. Diese Spotify-Playlist, ich keep it oldschool. Informationen über Facebook. Naja, oldschool ist das auch nicht.
Oldschool ist das auch nicht mehr.
Wir müssten mal eigentlich durch diese ganzen Websites scrollen, ob es da auch, ich meine, für einen säkulären Bereich gibt es so Übersichten, wann was rauskommt. Ja, en masse, aber jetzt wirklich auf unsere Szene zugeschnitten, gibt es da, glaube ich, wenig, müsste man sich mal erkundigen.
Ich glaube, wenn wir ganz lieb fragen, dann werden wir ganz sicher in die Presseverteiler mit aufgenommen und werden dann auch entsprechend informiert. Aber du hast drei Bands herausgezogen aus den Releases der letzten Tage oder der kommenden. Welches sind das denn, Josh?
Genau, zum einen Striper. Striper haben schon wieder eine neue Platte.
Sind das die gelb-schwarze Leggings tragen und Föhnfrisuren?
Genau. Wer es nicht mehr weiß, Folge 1 nachhören. Ich finde sie nach wie vor Hammer.
Ist es eine Single, eine Maxi, ein Album? Was kann man von ihnen erwarten?
Es ist jetzt, glaube ich, die zweite Single. Das Album kommt, glaube ich, im September. Sie sind mal wieder sehr, sehr plakativ unterwegs. Das Album heißt Even the Devil Believes. Und die aktuelle Single heißt, pass auf, Make Love Great Again.
Oh. Oh, was ein Wortspiel. Ja,
Anspielungsalarm. Der Text ist so cheesy, wie man es erwartet, aber irgendwie auch gut, weil sie halt diese Botschaft in die Mitte stellen. Musikalisch, ja. 6 Minuten lang das gleiche mit Tempo-Riff. Das muss ich, glaube ich, noch ein bisschen festigen.
Ja, komm mal zur nächsten Band.
Ich glaube, die kennt tatsächlich noch keiner, oder?
Ja, sehr gut.
Der Reversalist.
Dann lernen wir sie kennen. Was machen die denn?
Kennt von euch noch jemand Jason Sherlock?
Ja, natürlich.
Natürlich. Nicht Jason Sherlock, Jason Wisdom.
Nee, den kenne ich nicht.
Jason Sherlock war Black Metal.
Ja, deswegen kenne ich ihn auch.
Jason Wisdom war der Originalsänger, ich weiß es gar nicht. Lange Zeit Aushängeschild von Becoming the Archetype.
Ich erinnere mich, der dann genau nicht bei uns da war.
Genau, und dann später doch da war mit seinem Zwei-Mann-Projekt Death Therapy. Ja.
Richtig.
Mit diesem, wo sie dieses Industrial-Zeug machen. Dieses sehr tanzbare. Mhm. Der hat beschlossen, er macht wieder Metal.
Oha, was für ein Metal?
Ja, ja, auch wieder so Hardcore, Metalcore. Ich glaube, es hört sich so ein bisschen an, als ob alles selber aufgenommen ist. Knackige 2-Minuten-Songs. Nee, wobei, das war, glaube ich, die letzte Single. Die neue Single, die kommt jetzt 2 Tage nach dieser Aufnahme, am Freitag raus. Also wenn ihr diese Folge hört, dann werden wir diese schon gehört haben, den Song. Genau. Vielleicht kommt er ja mal mit irgendwie einer Sammlung von seinen Ein-Mann-Zwei-Bands im Herbst wieder nach Europa.
Ja, mit vielleicht Corona, spielt mit er Corona dann wahrscheinlich nicht, aber wenn Corona mal vorbei ist, hätte ich schon mal Bock.
Wir wollen ja positiv in die Zukunft blicken.
Seine Death Therapy, tatsächlich, bin großer Fan geworden inzwischen, weil ich auch so dieses Crossover sehr mag und auch bei anderen Bands gerne höre. Und da bin ich jetzt auch gespannt, was er mit The Reversalist denn so fabriziert hat. Fit for a King haben auch was Neues rausgebracht. Was ist das denn, Josh?
Ja, auch eine neue Platte halt.
Ja, Hardcore, also, halt,
Metalcore kommt. Ist. Ja, ja, das Core ist. Also,
das ist halt auch so Metalcore, die habe ich ja live gesehen letztes Jahr. Haben eine gute Show gemacht.
Das ist gut, weil ich habe nämlich Tickets für sie. Aktuell ist das Konzert hier in Karlsruhe terminiert auf den ursprünglichen BOE-Termin. Ich glaube nicht, dass es stattfindet.
Wahrscheinlich.
Aber ich habe die Band tatsächlich so ein bisschen für mich entdeckt in den letzten Wochen. Und die bringen jetzt halt auch ein neues Album raus und haben halt sowohl eine Single, die ist sehr Deathcore-lastig, sehr langsam, sehr schleppend und dann auch so eine totale Klassiker-Metalcore-Hymne, so musikalisch ganz anders. Und diese zwei Songs gibt es jetzt von Fit for a King. Ich glaube, die eine Single heißt God of Fire und die andere heißt Breaking the Mirror. Genau.
Ja, nice. Dann packen
also,
wir euch die Spotify-Links in die Shownotes. Ja. Und vielleicht könnt ihr uns auch Feedback geben, wie immer unter podcast@blastofeternity.de oder ihr schreibt uns einfach auf Facebook, Instagram oder Twitter. Ihr könnt auch eure Band hier bei uns promoten, wenn es eine halbwegs solide Aufnahme ist und ihr die Sache ernst betreibt. Und dann werden wir auch über euer Release ein bisschen sprechen.
Was ich jetzt noch hatte, weiß nicht, ob das jemand von euch mitbekommen hat, jetzt gestern war, glaube ich, die Aussage von dem Spotify-Chef Daniel Ek in der Presse ziemlich groß. Der hat ja, wenn wir jetzt gerade über Alben, über Neuveröffentlichungen und über Spotify auch gesprochen haben, der hat ja jetzt auch einen Spruch vom Stapel gelassen, dass er sagt, er kann sich vorstellen, dass die Musiker, die immer noch in dem Turnus von den letzten Jahrzehnten Musik veröffentlichen, also alle 3 bis 4 Jahren ein Album, dass die einfach faul sind und die Musiker müssen jetzt in kürzere Abstände mehr Musik veröffentlichen, damit sie ihr Geld bekommen oder ihr Einkommen haben. Würde mich interessieren, was denkt ihr dazu?
Das hört sich so ein bisschen an wie zurück in die 80er. Ich meine, damals haben die großen Plattenfirmen die Bands doch auch geknebelt mit, ihr müsst mindestens 2 Alben im Jahr rausbringen, sonst kriegt ihr keine Kohle von uns. Oder, Markus?
Ich sehe es ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, weil es gibt einige Bands, die sehr viel veröffentlichen. Ich denke da zum Beispiel an Helvetia. Die hatten früher mal wirklich gute Alben, auch sehr, sehr schön produziert. Und mit der Frequenz lässt dann halt auch die Qualität nach, einfach weil es nur eine begrenzte Anzahl von Ideen gibt, nur eine begrenzte Anzahl von Zeit, die man sich dann nehmen kann, um das Album aufzunehmen und die Idee groß werden zu lassen. Und ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass es zu wenig Musik gibt. Ich glaube tatsächlich, dass das Problem ist, dass Spotify einfach zu wenig bezahlt und dass da ein Scapegoat, ein easy way out für Spotify einfach ist, den Künstlern zu sagen, gebt uns doch noch viel mehr Material, damit wir noch ganz viel mehr mit euch verdienen können. Nee, ich glaube, es muss genau umgedreht sein. Es muss möglich sein, dass man mit Qualität Geld verdient. Und dass es auch keine Incentives gibt seitens Spotify, einfach seinen ganzen Scheiß dort abzuladen, sondern dass es ein Incentive sein muss, Qualität dort einzustellen.
Ja, ich glaube, die schreiben immer noch rote Zahlen, oder? Spotify.
Natürlich schreibt Spotify rote Zahlen, Venture-Kapital getrieben. Die werden allerdings trotzdem letzten Endes genug Geld haben, um sich zumindest entscheiden zu können, ob sie es den Künstlern geben oder ob sie ihre Marke weiter nach vorne bringen, um dann ihre Investoren auszubezahlen. Also gesund ist diese ganze Ökonomie in der Spotify sicherlich nicht.
Ich hab mal letztens auf YouTube ein Video gesehen, wo es auch um Spotify ging und das ist irgendwie so, was um so Unternehmenszahlen angeht, eine Berg- und Talfahrt. Also mal haben die riesige Gewinne und dann sind die komplett in den roten Zahlen und dann wieder ein riesiger Gewinn und dann wieder rote Zahlen. Also es ist ganz, ganz, ganz komisch. Und ich sehe es ähnlich wie du, Markus. Also ich sehe das komplett kritisch und skeptisch, weil ich persönlich auch jemand bin, der einen Veröffentlichungsturnus von alle 2 Jahre, das wird nicht gut enden. Also Ich sehe das ja zum Beispiel auch bei Orange Burns Red, wo die Platten nach und nach irgendwie schlechter werden. Und die haben, soweit ich weiß, immer so einen Tonus gehabt von alle zwei Jahre. Das war bei vielen christlichen Rock und eben so, dass die wirklich alle zwei Jahre ein Album rausgebracht haben. Und die unterschieden sich überhaupt nicht. Und du hast überhaupt nicht mehr die Zeit, eine Song-Idee wirklich zu entwickeln, dass der Song auch wirklich geil wird. Und wenn du jetzt nur zwei Jahre Zeit hast, wie willst du da eine gute Songs schreiben? Wobei es auch Beispiele gibt, wo mehrere Jahre gewartet wurde und die Alben waren trotzdem scheiße, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber ja. So mit drei oder vier Jahren, da kriegst du eine gute Platte hin. Aber bei zwei Jahren, das sprengt meine Vorstellungskraft.
Ja, ich hab tatsächlich gerade eben nachgeschaut. Die letzte Funding Round war im Januar 2018. Da hatten sie zwei Investoren drin, die müssen natürlich ausbezahlt werden. Das heißt, Spotify wird jetzt wahrscheinlich in die Phase kommen, in der dann die ersten Investoren mal an die Türe klopfen und ihr Geld wieder wollen. Und das wird dann natürlich zu Kosten der Künstler sein oder auf Kosten der Künstler. Mhm. Schade.
Oh, das wird schwierig, ja.
Ich finde, Bandcamp ist tatsächlich eine gute Alternative dazu. Das muss man jetzt an der Stelle vielleicht auch mal als Alternative erwähnen. Bandcamp ist letzten Endes nur eine Shop-Plattform für Musiker. Das heißt, man kann sich dort als Musiker oder auch als Label anmelden und dann seine Musik ähnlich wie in einem iTunes-Store als Artefakt in sich selbst verkaufen, also ohne eine Streaming-Flatrate, und man bekommt dann auch, je nachdem wie die Konditionen gerade sind, zwischen 70% und 80% der Verkäufe. Und das ist relativ gut, und auch für meine Band, die Haupteinnahmequelle unter den Plattformen, auch wenn wir dort nur relativ wenig verkauft haben, es ist deutlich, deutlich mehr, oder hat das Label deutlich mehr über Bandcamp bekommen, als letzten Endes über Spotify und iTunes zusammen.
Benutze ich tatsächlich auch sehr gern, um irgendwie Bands zu supporten, die jetzt nicht bei Plattenfirmen sind. Und anderer Aspekt, man kann ja sowohl entscheiden, ob man die Musik nur digital reinstellt oder ob man auch physische Tonträger verkauft. Und ich finde es immer recht praktisch, mir von Bands, wo jetzt irgendwie die CDs aus den USA zum Beispiel importiert werden müssten oder so, dann einfach die digitale Variante direkt bei der Band zu kaufen und nicht irgendwie 30 Euro für eine Import-CD ausgeben zu müssen. Und dann halt zu gucken, okay, wenn sie in Europa verfügbar ist, hole ich es mir dann halt nochmal bei der Band, aber.
Ja.
Das fand ich auch genial. Also gerade das Thema, dass jetzt auch zum Beispiel bei uns die Musik, da haben wir dann manchmal Nachrichten bekommen von Japan oder von Australien oder so oder aus Brasilien, die dann schreiben und sagen, die Band ist cool, die konnte sie jetzt hören über Spotify oder über Deezer, über sonstige Sachen, wo ich sage, das ist phänomenal. Die wären niemals auf uns gekommen, wenn es jetzt nur physische Platten gäbe oder das nur so eingeschränkt wäre, das ganze Vertriebssystem. Und dementsprechend muss ich echt sagen, das macht mich persönlich glücklich. Ich weiß, da kommt nichts bis sehr, sehr wenig raus finanziell. Das ist ja nicht der Hauptantrieb und generell nicht der Antrieb. Aber das macht mich dann zum einen glücklich einfach, dass ich weiß, dass meine Musik irgendwo sehr, sehr breit verfügbar ist, und zum anderen irgendwo auch stolz. Also da geht es jetzt gar nicht um das monetäre Thema.
Dir geht es da nicht drum und vielen Künstlern glaube ich auch nicht. Aber Spotify macht damit halt Geld. Also irgendjemand sitzt halt in der goldenen Badewanne und wirft mit den Dollarscheinen um sich, weil Spotify halt schon ordentlich Geld verdient. Und ich finde, das ist schade. Also ich finde es schade, dass man praktisch mit der Musik, die Menschen aus Leidenschaft machen und bei dieser Leidenschaft dann auch nicht so sehr darauf achten, richtig bezahlt zu werden, dass diese Leidenschaft ausgenutzt wird von Investoren, von kommerziell und ökonomisch massiv aggressiv agierenden Individuen und Firmen, um sich selbst zu bereichern. Und das finde ich schade.
Das heißt, du bist auf jeden Fall pro Lars Ulrich.
Ja, glaube ich schon. Also ich denke, Spotify wäre okay, wenn es eher einen genossenschaftsartigen Charakter hätte, wenn es ein faires Bezahlungsmodell hätte und wenn es vor allem transparent ist für die Künstler, wer welches Geld warum bekommt. Und in dem Moment, wo es zu einem Monopol wird und wo sich jemand daran bereichert, wo jemand Dividenden ausschüttet, wo frühe Investoren mit neuen Gewinnen ausbezahlt werden, finde ich es schwierig.
Mhm. Ja, aber es war ja ein Stück weit so ein bisschen auch in den 80ern, waren es halt die großen Plattenfirmen, die abgesammelt haben. Ich meine, wenn man die ganzen Bands, die Interviews von früher liest, auch Bands, die wirklich groß geworden sind damals, die fragt man dann, ja, die haben halt ihre Vorschüsse gekriegt, die haben sie dann halt versoffen, aber jetzt wirklich effektiv was hängen geblieben ist bei denen selten was. Also die Plattenfirmen, die haben denen da auch immer schon gute Knebelverträge gegeben und ich glaube, die gleichen Leute, die sitzen jetzt halt irgendwie in so Positionen, ja, die dann in Spotify haben, investieren.
Sie haben Vorschüsse bekommen, also das Geld kam dann noch in gewisser Weise bei den Bands an.
Weil, okay, du meinst jetzt, dass es heutzutage noch krasser ist?
Ja, natürlich ist es noch krasser. Also man kriegt ja, rechnet das mal aus. Also
wenn Spotify früher, zahlt einem keine Studioaufnahme.
Genau, Spotify bezahlt einem keine Studioaufnahme, gibt einem keinen Vorschuss. Das ist immer nur Geld, das man on the long run mit dem Longtail verdient. Also man kann mit Spotify schon ein bisschen Geld machen, keine Frage. Aber das ist dann eher so, dass man vielleicht mal nach 5 Jahren, wenn man irgendwie einen Katalog von 500 Titeln hat, dass dann da was Nennenswertes herauskommt. Aber dieses Upfront.
Oder man heißt Taylor Swift.
Ja, aber selbst eine Taylor Swift bekommt ihr Geld nicht im Voraus. Also da wird Spotify nicht sagen, hey, wir gönnen dir jetzt hier ein neues Album, sondern es wird genau umgedreht sein. Und das finde ich schwierig. Also da ist, glaube ich, der Markt hungrig nach einer besseren Lösung. Ich denke, so ist es.
Definitiv.
Genau, also das war der Gedanke, den ich hatte, als ich den Artikel da gelesen habe mit der Headline, dass quasi der Chef von Spotify gesagt hat, Musiker sind zu faul. Ich denke auch, vieles ist im Umbruch und ich würde jetzt die Qualität an der Musik nicht unbedingt an der Zeit, wo man braucht, um das Werk, ich sag's mal Werk, zu erschaffen, ranheften, sondern ich würde sagen, da ist jeder individuell, ich kenne Musiker, denen gibst du eine Idee und die haben dir innerhalb von 10 Minuten einen Text geschrieben, das ist phänomenal. Und andere Leute, die brauchen 5 Tage einfach, um mal 16 Zeiler zu haben oder so, textlich jetzt gesehen. Und im Endeffekt ist eigentlich absolut, soll dir eigentlich egal sein, wie lange du für einen Song oder für ein Album brauchst. Wenn es gut ist und wenn der Künstler selber sagt, jetzt bin ich fertig damit und ich kann es präsentieren, dass man dann die Möglichkeit hat, es zu veröffentlichen und dass er dann natürlich dann auch irgendwo, wenn er davon leben muss, dass er dann auch ein bisschen was dafür bekommt und dass es einigermaßen gerecht zugeht. Absolute Gerechtigkeit gibt es ja eh nie. Aber das ist eine starke Aussage, fand ich auch, wo ich das gelesen habe.
Ja, wir posten einen Link zu dem Artikel in die Shownotes. Könnt ihr euch selber mal ein Bild machen. Ich denke, unsere Meinung ist jetzt gesagt. Ich habe jetzt hier keinen großen Spotify-Fan gefunden. Vielleicht seht ihr es anders. Lasst es uns wissen.
Aber wer von euch hat seinen Spotify-Account gekündigt? Na? Ich schon.
Ja, ich nutze Spotify. Also ich bin aber auch in der Lage zu trennen und zu sagen, das digitale Produkt Spotify ist ein gutes. Also da haben sich viele Informatiker, viele Musikjournalisten, Designer, UX-Designer wirklich gute Gedanken gemacht und haben das gut entwickelt. Das Finanzierungsmodell für den Inhalt hintendran finde ich katastrophal.
Ich schließe mich dir an, Markus. Absolut, ja. Ich nutze es auch gern, muss ich schon zugeben. Und auch Spotify Family für meine Frau. Absolut.
Ja.
Gut, dieser Zeitgeist der Zehner, keine CDs mehr hören, nur noch Streams.
Zeitgeist der Zehner ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja eine kleine Reihe von Referaten, nennen wir es immer neckisch und liebevoll, über die christliche Metal-Szene, über den christlichen Metal in einem bestimmten Jahrzehnt. Und wir sind jetzt angekommen bei den Zehnern. Und irgendwie haben wir gemerkt, da hat sich nicht mehr so wirklich was getan. Ben, was ist da so dein Eindruck?
So, da steige ich gleich mal mit ein. Und zwar, ich habe mich ja für jeden Punkt des Vortrags habe ich mich ja vorbereitet, habe mal Daten recherchiert, Fakten, so ein bisschen was zu den Bands. Und dann kam ich zu den 2010er Jahren und da habe ich festgestellt, so viel gibt es da eigentlich gar nicht. Weil im Prinzip waren so ziemlich alle Genres des Metal etabliert. Die waren auch fest vertreten mit diversen Bands und Vertretern. Aber so wirklich viel Neues kam da nicht. Also man könnte sagen, im Westen nichts Neues.
Ich stelle mal die ketzerische Frage, gab es denn im Metal überhaupt was Neues in den 10er Jahren? Also gibt es.
Naja, jetzt, ich glaube schon. Ich glaube, diese ganze Deathcore-Geschichte und Post-Hardcore-Geschichte, die hat nochmal ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen, aber ich glaube, wirklich neu war das auch nicht, oder?
Ja, Post-Hardcore, halt, Post-Black, sowas kam dann schon durch. Ist allerdings in der christlichen Szene komplett vorbeigegangen.
Kommt jetzt so langsam, also kam dann so langsam in den Szenen. Also ich denke da gerade bei Deathcore an, also in der christlichen Szene ganz, ganz wichtig, ist dann doch eine Band, die wir gefunden haben, Impending Doom. Die haben ja am Anfang noch richtig krassen Death Metal gespielt und haben dann festgestellt, nö, sie wollen Breakdowns und sonst nichts. Sind da. Machen jetzt
also ich musste so richtig jetzt so viel. Ich musste jetzt feststellen, dass bis in die 10er Jahre dann, wenn ich überlege, die letzten Nullerjahre, wo dann ja wirklich das Metalcore, und da war ein Riesenthema, Metalcore hat gar nichts mit Metal zu tun, hat nichts mit Hardcore zu tun, man darf kein Metalcore hören, alles ist schlecht, außer das Oldschool oder sonst was. Da war ja wirklich ein Generationenkonflikt. Ich fand, es hat sich schon verbessert in Form von, es ist so angekommen und viele Metalcore-Bands, die man Ende der Nullerjahre noch Metalcore genannt hat, hat sich spätestens Anfang der 10er Jahre auf einmal ja, so formal Death Metal wieder genannt oder Post-Death oder sonst irgendwelche andere Namen dafür gehabt, obwohl es die gleichen Bands waren. Also das fand ich dann schon ein bisschen amüsant. Aber ist alles cool. Also wenn dir die Musik gefällt, hörst du sie an, egal was für ein Genre. Fertig aus.
Ja, schon, aber jetzt, wo du es so sagst, mit diesem, dass da wieder die alten Bezeichnungen aufgekommen sind für die gleichen Bands, die sie vorher Metalcore und Deathcore genannt haben, ich war richtig sauer irgendwie. Am Anfang von dieser Corona gab es diese, ich glaube, die gibt es immer noch, so Livestreams vom Nuclear Blast, wo sie irgendwie immer alle neuen Videos durchjagen, irgendwie am Stück. Und dann war es Thema Death Metal. Und was haben sie gespielt? Nur so Carnifex und so. Also so richtig übles Deathcore-Zeug. Und ich dachte halt, ja, jetzt kommt hier Cataclysm irgendwie, Oldschool Schweden-Death, was weiß ich was. Nee. Nur diese ganze Ami-Breakdown-Kacke. Ja, ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich habe mich richtig aufgeregt.
Das glaube ich gerne.
Also, aber wie sehen wir denn sonst noch was geboten? Irgendjemandem, der mir irgendeine gute Band einfällt, von dem man sagt, die hätte ohne die könnte ich nicht mehr leben. Also bei mir ehrlich gesagt nicht.
Also was heißt, ohne die könnte ich nicht mehr leben? Also wer mich letztes Jahr auf der CRN ist ja immer dabei, immer, die haben ja ziemlich schnell, sind ja ziemlich schnell auf diesen Metalcore-Zug aufgesprungen. Und da haben mich letztes Jahr Wolves at the Gate ziemlich beeindruckt. Die sind, glaube ich, auch so ein Kind der 10er Jahre. Aber das ist genau dieser Post-Hardcore. Also das ist schon fast Alternative Rock. Das ist stellenweise halt Is Ally Dying, stellenweise aber auch Disciple. Also, aber macht live gut was her und auf Platte. Also, aber es ist jetzt nichts, wovon ich jetzt sagen würde, da kann ich nicht mehr ohne leben.
Also im säkularen Bereich fallen mir so Geschichten ein wie Death Heaven oder Wolves in the Throne Room, die ich sehr gerne höre. Aber dieses Genre, das sich über den Post-Rock oder über den Post-Hardcore dann wieder dem Black Metal angenähert hat, das hat es, glaube ich, in der christlichen Szene so nicht gegeben. Das hat es ganz früh mal gegeben mit den Blueprint X-Tolls, aber das war noch vor den 10er
Das war seiner Zeit voraus.
Das war seiner Zeit voraus.
Ist es immer noch.
Da hat sich das ein bisschen angeklungen, aber wirklich durchgesetzt fällt mir jetzt nichts ein.
Ich weiß nicht, vielleicht warten wir auch einfach noch 5 Jahre. Ich meine, im christlichen Bereich gibt es ja immer dieses Klischee, dass so Trends immer mit ordentlich Verspätung kommen.
Schauen wir mal, vielleicht kommen sie noch die echten 10er Jahre jetzt in den 20ern.
Ja, aber ansonsten war es halt also tatsächlich so.
Aber wie ist das jetzt auch im christlichen Festivalbereich? Also wenn ich jetzt so an die Jahre jetzt in den letzten 10 Jahre denke, fand ich, hat sich vielleicht genretechnisch nicht ganz so viel getan, wie wir jetzt auch schon bemerkt haben. Aber was sich also meiner Meinung nach getan hat, war das Live-Pensum der Bands, also auch festivaltechnisch. Es ist ja phänomenal, was da jetzt aus entstanden ist. Also ich glaube, das liegt auch daran mit der Digitalisierung mit der Musik, dass man einfach über Live-Konzerte mehr verdienen kann und dementsprechend viele Bands, also wie viele, unglaublich viele Bands, wo aus der 80er, wo man dann noch kennt, zum Teil aus der 70er vielleicht noch, die jetzt noch immer auf Tour sind, wieder auf Tour, muss man ja sagen, die sich aufgelöst haben, jetzt wieder At the Gates hat er da auch wieder mal aufgehört und wieder angefangen und alles. Zum Beispiel. Und ich weiß nicht, finde es als Bereicherung. Also finde ich wirklich eine Bereicherung.
Finde ich auch so. Ich würde da sogar noch was ergänzen. Also einerseits tatsächlich die neue Live-Aktivität, die du angesprochen hast, aber auch die bessere Aufnahmequalität, die sich diese Bands jetzt leisten können. Also wenn man sich die Releases aus den 10 Jahren mal anschaut, ich denke jetzt zum Beispiel an die Theocracy Releases, die sind ja fast schon überproduziert. Also sowas irgendwie 20 Jahre vorher wäre überhaupt nicht denkbar gewesen. Also da hat die Revolution letzten Endes in dem Recording-Equipment, von der auch hier wir im Podcast massiv profitieren, hat da schon sehr dazu beigetragen, dass die 10er-Jahre sehr, 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 sehr gut produzierte Alben hervorgebracht haben.
Aber das halt, also nichts Neues. Also sehr viel gute Musik, stimme ich dir zu. Ja.
Keine neuen Genre, aber vielleicht tatsächlich die alten Genre nochmal neu gedacht und ganz viel Live-Aktivität.
Mhm. Ja, aber so live einerseits, die Bands sind mehr aktiv und es flattern auch immer mehr Anfragen rein, so mit, wir wollen spielen oder so. Aber wird das auch angenommen?
Ja, das ist die nächste Frage.
Das ist da euer Eindruck? Dann,
ich glaube auch, dass die Besucher, also mich gab es auch schon vor den 10er Jahren und ich glaube, die Konzerte waren damals besser besucht tatsächlich. Und es hat ein bisschen nachgelassen. Aber es gibt noch eine Szene und das finde ich eigentlich auch ganz gut und ganz wichtig und ganz schön, dass man sagen kann, letzten Endes hat, obwohl es so wenig neue Genres gab und so wenig Aktivität in der Stilistik, hat sich dann halt doch ein treues Live-Publikum erhalten. Oder seht ihr das anders?
Das sehe ich genauso, weil während meiner Recherchen, also ich habe ja die Szene eigentlich auch schon recht lang verfolgt und ich hatte bei den kleinen Festivals, die gerade explizit den christlichen Metal auch beworben haben, einen massiven Besucherrückgang beobachten können. Also jetzt nicht nur bei uns auf dem Blast of Eternity, sondern das Rock Without Limits war da auch sehr stark betroffen. Das hat ja eine mehrjährige Pause auch eingelegt, bis sie dann irgendwann wieder wie Phoenix aus der Asche gekommen sind. Gut, das Elements of Rock, das hat eigentlich gleichbleibende Besucherzahlen, aber dümpelt eigentlich auch so ein bisschen vor sich hin wegen dem gleichen Publikum. Und das Nordic Fest, das kam ja einige Jahre auch irgendwie nicht hervor. Das gibt es, glaube ich, auch erst seit 2 oder 3 Jahren wieder.
Wobei, ich glaube, da liegt es weniger an den Besuchern, die nicht kommen. Die Location ist ja sehr klein. Ja. Ich glaube, das ist so groß. Also wer bei uns schon mal auf Clubkonzerten im Kreativ war, ungefähr in der Größe darf man sich das Nordic Fest vorstellen. Und ich glaube, das lag eher dran, dass es schwierig ist, Bands nach Norwegen zu kriegen, logistisch und finanziell. Und dass auch die alles das ehrenamtlich machen und natürlich auch Zeit dafür haben müssen. Ich meine, das Problem kennen wir alle.
Ja, klar.
Und die großen Festivals, die säkulären Wacken, Summer Breeze ist ja nach wie vor ausverkauft. Also ich glaube auch, dass es da eine ganz starke Schere auch aufging, auch in den 10er Jahren hauptsächlich getrieben zwischen den richtig guten, stark besuchten Festivals und dem Underground unten drunter. Ich hatte das Gefühl, dass das damals in den Nullerjahren noch mehr Hand in Hand ging. Inzwischen ist es, glaube ich, entweder ganz groß oder fast schon unbedeutend klein. Hat auch seinen Charme. Also ich bin auch ein ganz großer Freund vom Underground und finde es auch gut, dass es da in gewisser Weise ein Gate davor gibt und das nicht so mega stark in den Mainstream reinblubbert. Das war allerdings vorher nicht so. Oder wie seht ihr das? Habt ihr das auch so wahrgenommen, dass da eine Schere aufging in den Szenen zwischen den großen Festivals und dem Underground?
Absolut. Also sage ich zu 100% genauso. Die Großen werden immer größer, sind jedes Jahr quasi ausverkauft, wacken ja im Endeffekt direkt, wenn es neue Tickets gibt. Und die kleinen Festivals haben dann auch ja zum Teil einfach das Problem, dass das Publikum, also es muss ja immer alles mehr einen Event-Charakter haben. Also das spielt das Drumherum noch eine Rolle,
genau, das was man geboten Brot bekommt. Und der Feuerschlucker, da muss er auch noch hier am Platz sein.
Genau. Und wenn du das bieten kannst, das geht natürlich dann nur, wenn du dementsprechend groß bist, kannst du sowas bieten, dann geht es gut. Dann will auch jeder an diesem Event teilnehmen. Jeder will dann quasi sich darauf verlinken, dass er an dieser Veranstaltung teilnimmt oder will das irgendwie noch eine Story oder so, WhatsApp oder sonst Instagram was machen. Und dann natürlich ist ein starkes Angebot, vielleicht zum einen, weil es an manchen Teilen, in Heilbronn vielleicht nicht so wegen der fehlenden Locations, aber ansonsten vielleicht doch, weil es viele Veranstaltungen gibt. Man kann sich fast nicht mehr entscheiden, was will ich heute tun. Es gibt so viele Events, jetzt natürlich gerade eben nicht, aber ansonsten ist eigentlich ein starkes Angebot. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Überangebot ist. Das kann, Markus, das kannst vielleicht du noch ein bisschen besser beurteilen zu den Nullerjahren, aber mir kommt es einfach so vor.
Ja, also ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass es in den Nullerjahren weniger Events gab tatsächlich. Allerdings die wenigen Events durchaus mehr diesen Do-it-yourself-Charakter hatten als heute. Also heute ist es eher so eine starke Professionalisierung, die sicherlich auch einhergeht mit der Digitalisierung. Man kann relativ einfach Artwork machen, man kann relativ einfach ein professionelles Marketing aufziehen. Das war in den Nullerjahren halt anders. Da war der Papierflyer, der vielleicht ein bisschen gruselig aussah und ganz komisch geschnitten war, war da schon ein Artefakt, welches ganz eng mit diesen Events verbunden war. Und die großen, tollen Digitalpulte, die man sich so leisten konnte, die gab es damals auch noch nicht. Da war halt irgendwie ein altes, schäbiges, rauschiges Pult irgendwo gestanden. Man hatte keine LED-Kannen, es war alles irgendwie ein bisschen improvisiert. Und dieser Charakter, der hat durch und durch diesen Underground-Charme versprüht, aber es kamen halt trotzdem viele Leute. Also so ein Underground-Konzert, das wirklich so ausschaut, als hätte jemand irgendwie seinen Partykeller aufgemacht, hat damals halt locker irgendwie 200 bis 300 Besucher gezogen, weil das halt die Art von Event war, die es gab. Und diese Events gab es nicht oft und ich glaube, die Schere in Richtung Mainstream ist in den Nullerjahren noch nicht so gewesen wie dann in den 10er-Jahren. Und wo wir jetzt dann hinkommen mit Corona, wird sich zeigen. Vielleicht ist es wieder ein Schritt zurück. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass nach Corona es wieder ein bisschen anders sein wird.
Vielleicht läuft es ja dann wieder genauso wie früher in den Nullern. Lokale Band sagt, Leute, wir spielen unseren ersten Gig im Jugendzentrum mit der schrottigsten Anlage ever. Zack, 300 Leute da.
Genau. Das würde mir tatsächlich auch ein bisschen wünschen.
Chris, war das bei euch auch so?
Weil ich denke eben auch, es bringt sowohl den Bands als auch dem Publikum was. Einfach, dass dadurch, wenn jetzt Corona vorbei ist, dass es einfach wieder diese neue Lebensfreude gibt und dass man einfach Bock wieder auf diese Konzerte hat, die diesen Do-it-yourself-Gedanken haben und dass man einfach macht. Dass es nicht so überprofessionalisiert ist und dass man vielleicht noch so einen schmierigen Flyer hat, aber dass die Leute eben kommen.
Und denke ich auch, zumal sich das, glaube ich, ganz natürlich ergeben wird, weil es in gewisser Weise ein knapper Markt sein wird. Mhm. Also ich denke nicht, dass jetzt, wenn Corona vorbei ist, alles wieder einfach so weitergeht, sondern dass es da dann Schritt für Schritt wieder zu einem angenehmen Level gehen wird. In den 10er-Jahren, Chris, da ist ja auch deine Band African Corps groß geworden und hat den Weg in die Metal-Szene gefunden, auch einige sehr, sehr große und gute Gigs gespielt, ich erinnere mich da noch an ein paar. Darüber wollen wir reden, aber damit unsere Zuhörer deine Band mal kennenlernen, auch ganz direkt wollen wir jetzt einen Song spielen von deiner Band. Und zwar hast du dir einen Song wünschen dürfen. Welchen Song hast du dir denn gewünscht?
Genau, das ist der Titeltrack von unserem aktuellen Album, Conclusion 17, unser Fazit für das Jahr 2017. Es ist in diesem Jahr und auch davor viel passiert und das haben wir in den Song gepackt. Haben wir auch ein Musikvideo dazu gedreht, das man auf YouTube finden kann. Ganz, ganz schnell und ganz grob erklärt, es geht darum, dass man seine Stimme nutzen kann für etwas Gutes und in diesem Beispiel vom Video haben wir auch gesagt, nutze deine Stimme, da war dann auch die Bundestagswahl, also dass man seine Stimme demokratischen Parteien, das muss man betonen, geben soll und damit man einfach aktiv am Gemeinschaftslabor teilnehmen kann und auch das aktiv mitgestalten und das ist uns wichtig, also im Endeffekt der Spaß an der Musik steht an erster Stelle. Und aber wenn man eine positive und lebensbejahende Botschaft mit reinpacken können, und das machen wir auch gern, dann machen wir das an jeder Gelegenheit, wo wir haben. Vielleicht auch mal anhand von negativen Beispielen im Songtext mäßig bezogen. Aber dieser Text ist dann schon sehr direkt. Und deshalb wünsche ich euch viel Spaß mit unserem Song Conclusion 17.
Das war Conclusion 17 von African Corps. Chris, wenn du den Stil deiner Band beschreiben müsstest oder dich selbst in die Schublade stecken müsstest, welche würdest du dann wählen?
Das ist natürlich sehr schwer, weil so viele Gedanken haben wir uns darüber wirklich auch noch gar nicht gemacht. Meistens kommt es dann in Interviews dann drauf.
Ja, genau. So, ja. So die Lieblingsfragen.
Ja, also wir beschreiben uns so generell als Fresh Death Metal, modern. Ich kann mich da noch an eine Szene erinnern, kleine Anekdote. Wir waren Anfang 2010, Anfang der 10er Jahren in der Rofa und haben unser erstes Demo verteilt. Das selbst gebrannt war höchst brisant, weil das darf man normal nicht in der Rofa sowas verteilen. Und da haben sie uns immer gefragt, ja, was macht ihr für Musik? Und ich so, ja, Modern Fresh Death Metal. Und da war halt natürlich dann viele True-Metaler dann auch da und die, Modern, nee, geht gar nicht. Oder andere wiederum, oh, genial, Modern und so. Und dann, also da hat man das richtig gemerkt. Und da haben wir erstmal für uns gemerkt, das ist total wichtig, wie wir uns selber beschreiben, bevor man überhaupt was gehört hat. Und deshalb fand ich es jetzt auch richtig toll, dass wir den Song jetzt hier abgespielt haben, dass jeder jetzt einfach für sich selber sagen kann, gefällt es ihm oder gefällt es nicht, auch ohne Genre. Aber mal ganz kurz und knackig, Thrash Death Metal, je nachdem, was für eine Stärke vom Einschlag.
Ja, und ich glaube,
Thrash Metal oder Fresh Metal?
Thrash Metal. Thrash Metal sind die Grüne. Ja. Also die andere grüne Band aus Heilbronn. The Prophecy 23, auch eine sehr coole Band von hier, sei hiermit empfohlen.
Ja, vielleicht auch bald ein Gast, aber jetzt erstmal African Corps. Wie habt ihr euch denn gefunden? Also eine Band zu starten, eine Band zu gründen, zu Songs zu kommen, ist was nicht einfach ist. Und wie seid ihr denn zusammengekommen als Band und wie war denn der Weg zu den ersten Songs, zu den ersten großen Auftritten? Also ich erinnere mich tatsächlich, ihr wart mal im, das ist es auch schon eine Weile her, mal im als Support für Udo. Fand ich ein mega geiles Konzert. Und wie ist es denn dazu gekommen? Was war denn so der Weg von der ersten Idee bis zu Shows dieser Größe?
Ja, also grundsätzlich, ich wollte schon immer eine Band gründen, wo ich oder schaute und Gitarre spiele. Das fand ich cool, das fand ich von diversen Bands cool. Fand es auch generell toll, das selber zu spielen und zu singen und dann auch Musik zu gestalten. Ich wollte eigene Texte schreiben, eine eigene Botschaft irgendwo verfassen und den Spaß an der Musik zu haben. Ich habe sehr viel Spaß beim Covern, ich habe diverse Coverprojekte auch noch nebenher laufe, aber auf jeden Fall auch die eigene Kreativität und in eigene Songs packen, das war mir immer wichtig. Metal ist natürlich das Genre, wo ich sage, da mache ich das sehr gern. Und wir haben uns dann, es sind erstmal Personen natürlich, mit denen wir unsere Musik gestartet haben, dazu gleich mehr. Aber ich muss da wirklich am Anfang auch betonen, so viele Organisationen und Vereine, die uns da schon von Anfang an immer unterstützt haben. Und da muss ich auch wieder, Markus, an dich denken und auch an deine Kollegen vom Kulturwerk Orange. Weil 2008 war es, glaube ich, schon. 2007, 2008 durften wir in den Proberaum in Schwaigern rein und durften da mit einer anderen Band damals noch, Rockband, proben. Und da habe ich dann auch der Connor, unseren Schlagzeuger, kennengelernt. Und wir haben in den Pausen immer Prophecy 23 gecovert, weil wir das ziemlich cool fanden. Das war nochmal die Immortal Attitude EP. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eigene Musik machen. Alex kannte ich dann über Bekanntschaften und über Wochenende, wo wir zusammen auf Festle waren. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gründen die Band. Jetzt, wie heißt die? Und im Endeffekt brauchen wir ja einen markanten Namen im Metal-Bereich. Das finden wir in der Band, dass es leicht provokant sein muss. Aber natürlich auch verständlich, wenn man das näher beleuchtet. Und so kam man auf den Namen African Corps, weil unser erster Song, den wir textlich verfasst haben, war auch der Song African Corps, wo wir einfach gesagt haben, das ist ein Song, wo auf die Armut, auf die extreme Armut der dritten Welt aufmerksam macht und dass auch wirklich die ärmsten Leute nicht einmal sauberes Trinkwasser haben, was echt wirklich sehr schlimm ist. Und uns das persönlich betroffen hat. Und dann haben wir den Text verfasst und haben gesagt, schau mal, ein richtig cooler Name eigentlich, so Cannibal Corps ist auch cool, kennt man ja. Und den Name gibt es noch nicht, provoziert auch ganz leicht, aber wie gesagt, hat auf jeden Fall die positive Charakter dahinter. Und so sind wir auf den Namen gekommen. Jetzt zu dem Konzert, UDO. Das war ein Konzert von dem Verein, von dem Ort, wo ich herkomme, aus Ochsenburg. Weizen wir Freunde Ochsenburg, ist ein Bierverein, wo sehr viele Mitglieder sind und die haben gesagt, sie wollen zu ihrem 15-Jährigen, wollen sie einen riesen Open-Air machen und sie holen, auf Schwäbisch gesagt, sie holen jetzt den Udo nach Ochsenburg. Und das haben sie dann auch geschafft. Das haben sie gemacht auf dem Sportplatz. Also ich habe auf dem Sportplatz noch 2 Wochen vorher Freizeitfußball gespielt und seit dem Konzert war auch kein Fußball mehr auf dem Sportplatz. Aber es war wahnsinnig großes und cooles Event, also unglaublich groß beworben, coole Bands dabei, wie zum Beispiel Udo Dürkschneider, UDO, und wir waren dann, wo es dann darum ging, ob wir da spielen wollen. Es war so, ich bin Vereinsmitglied und die haben gesagt, Christopher, wenn du spielen möchtest, kannst du spielen, wir vertrauen dir, kannst du spielen. Dann habe ich gesagt, wir haben noch keine Demo, nur zwei Songs. Wir haben noch keinen Bassist. Ja, wir spielen, auf jeden Fall, machen wir. Das kriegen wir hin.
Dann hattet ihr zumindest mal ein Ziel.
Das hat ja genau. Also wir waren dann als sehr zielstrebig, weil wir haben im Januar 2010 dann das Demo voll eingespielt, fünf Songs. Im Endeffekt in unsere Wohnzimmer, Proberäume etc. Haben das dann im März veröffentlicht, haben parallel nach einem Bassist gesucht und das war dann auch ziemlich cool. Daniel Ried, unser jetziger Bassist, und auch also seit 2010 schon unser Bassist, seit Anfangszeit, hat eine Metal-Band gesucht, der hat eine Rock-Cover-Band gespielt und hat gesagt, er möchte mehr Metal machen, so in Richtung In Flames, Amon Amarth und so hat er mal irgendwas gesagt. Und das ist keine Anekdote, kann ich jetzt ganz kurz erzählen. Er hatte dann Vorspiele bei uns, bei Afrin Corps, und er hatte Vorspiele bei Acrimonia. Und er hat sich für uns entschieden, das fand er mir sehr toll.
War eine gute Entscheidung, weil ich glaube, er passt echt gut zusammen.
Absolut, wir sind also privat, persönlich auch unglaublich dicke Freunde, also alle in der Band, zum Teil auch wirklich Trauzeuge vom anderen, Urlaube zusammen verbracht, also ich sage immer, my brothers from another mothers, also phänomenal gute Verbundenheit und da bin ich unglaublich froh und glücklich, dass wir das haben. Und dann haben wir im März 2010 die Demo rausgebracht, haben die einmal kostenlos verteilt, damit möglichst viele Leute unsere Songs kennen. Und da war unser zweites offizielles Konzert, schon das UDO-Konzert auf einer riesen Bühne. Also ich weiß noch wie heute, mir haben meine Knie gezittert. Es war unglaublich, mir war unglaublich aufgeregt. Haben das aber gerissen in den, sagen wir mal, Rahmen, in dem Rahmen, wo uns gegeben war damals, mit noch nicht so viel Erfahrung. Und daher, dann ab da haben wir immer live gespielt und Songs geschrieben und dann hat das Ganze wirklich sehr schnell Fahrt aufgenommen, was auch wirklich für uns sehr toll war, dass wir auch viel Unterstützung hatten von ganz vielen Organisationen, wie zum Beispiel von Anfang an schon vom Blast of Eternity.
Ihr wart, glaube ich, auch eine der ersten Bands, die zwei Jahre in Folge bei uns spielen durfte, gell?
Das stimmt, 2010 und 2011, ja, genau. Wirginger, Wirgerhaus noch.
Das waren auch die Anfangszeiten von Blast of Eternity. Jetzt haben wir ja gerade eben einen Song gehört und der war ja echt sehr, sehr professionell produziert. Also Hut ab, großer Respekt, gutes Songwriting und auch eine echt solide Produktion. Habt ihr selbst gemacht oder habt ihr euch da Hilfe von Profis geholt?
Ja, absolut. Also wir sind auch ins Studio gegangen. Die Vorproduktion, die Demos haben wir dann direkt bei uns daheim aufgenommen. Wir können mittlerweile hier sehr gut recorden und sehr gut editieren und Ideen ausarbeiten, in Ruhe dann auch, dass einfach auch das rauskommt, was wir wollen. Und wenn wir dann mit dem Produkt, also mit dem Song, soweit zufrieden sind und sagen, jawohl, jetzt machen wir es mal richtig, dann haben wir jetzt im letzten Album, auch bei Conclusion 17, sind wir ins Studio zu Nils Lesser. Nils Lesser ist ein Produzent, der schon ganz viele Bands produziert hat, also Sipecore produziert er auch selber. Da spielt er auch selbst mit, also er ist Gitarrist von Sipecore, kennt der ein oder andere. Er war früher bei UMC, Ultimate Music Covers dabei.
Genau,
dann war Beyond, er auch eine Zeit lang.
Beyond the Black.
Ja. Genau, Beyond the Black ist ziemlich erfolgreich im Mainstream, da war er auch Gitarrist. Und er hat auch ganz viele Bands hier aus dem Umkreis schon produziert und wir hatten auch das Glück und die Ehre, bei ihm aufnehmen zu dürfen und zu können. Und es war super Zusammenarbeit. Also auch wieder auf persönlicher Ebene. Das ist uns schon auch sehr wichtig, dass wir miteinander reden können. Ja, auf Augenhöhe. Und dass wir einen Input bekommen auch zu unserem Stoff. Nicht immer ist alles super, was man so denkt. Und da bekommen wir auch echt ehrliches und gutes Feedback. Und Zuverlässigkeit ist natürlich auch sehr wichtig. Und das Ergebnis, was am Schluss rauskam, also hat uns immer wieder umgehauen. Deswegen haben wir unsere zwei Alben, die wir dann Full-Length-Alben, wo wir produziert haben, beide bei ihm produziert. Und da sind wir wirklich nach wie vor sehr happy damit. Also ich höre die Alben immer noch sehr gern an, obwohl ich die Songs echt schon oft gehört habe.
Ja, man kann es ja auch sehr gut anhören, weil es echt auch eine echt solide und sehr gute Produktion ist.
Man kann sie auch ruhig mal ein ganzes Wochenende anhören, wenn man umzieht und die einzige CD im Auto ist Corpse War. Funktioniert. Das ist
schon eine Win-Win-Situation.
Jetzt kann ich die Texte alle auswendig. Da wollte ich gerade noch mal zu ihrem Bandnamen zurückkommen, beziehungsweise zu dem Song. Kennt ihr diesen einen Typen in Heilbronn, der immer durch einen Moshpit rennt und die Songtexte auf Deutsch mitbrüllt?
Nee. Boah, ey, das ist ja cool. Macht ja, ihr das bei dann, uns auch, oder was?
Ja, klar, afrikanische Leiche, noch eine afrikanische Leiche. Jeder weiß es, keinen interessiert's. Afrikanische Leiche. Aber du hast ja vorhin gesagt, euch interessiert's schon. Ich habe da mal was gehört, dass ihr da noch drüber hinaus was gemacht habt als Band. Ihr habt ja nicht nur irgendwie Konzerte oder Benefits-Konzerte oder sowas gemacht, ihr habt ja irgendwie noch was. Da war doch mal was im Gemeindehaus, oder?
Ja, wir haben auch einen Wohltätigkeitsflohmarkt gemacht, also um einfach dem Ganzen auch Tade Folge zu lassen, weil drüber spreche ist toll, das Anspreche ist toll, aber was tun ist noch besser. Und wir haben dann einen Wohltätigkeitsflohmarkt organisiert. Das war, ich glaube, 2013 haben wir das gemacht. Wir haben auch diverse Konzerte schon organisiert, wo wir dann auch immer gesagt haben, klar, die Kosten müssen gedeckt sein, aber alles, was darüber hinaus ist, spenden wir. Und da haben wir dann quasi aus dem privaten Fundus ganz viel Sachen dazu getan, alte PlayStation-Spiele und so verkauft. Also einfach ein Flohmarkt und da kam wirklich sehr gut an. Es sind Leute gekommen, die wirklich einiges gekauft haben. Wir konnten dann auch Kaffee und Kuchen ein bisschen verkaufen. Also so wie man es im Endeffekt aus dem Dorf kennt oder aus der Stadt. Einfach was Tolles gemacht, eine Gemeinschaftsarbeit und da möchte ich auf jeden Fall hervorheben, das war nicht nur eine Bandsache. Da waren so viele Menschen dabei involviert und haben so viel geholfen. Die haben Kuchen gebacken, die haben uns geholfen bei der Beschilderung, die haben uns geholfen beim Verkauf, beim Aufbau, beim Abbau, bei der Organisation. Die haben ja so gesehen gar nichts mit der Band zu tun. Aber einfach, da haben wir auf so viel positive Resonanz sind wir da gestoßen. Da bin ich heute und an meine Kollegen heute noch unglaublich dankbar, dass wir das einfach gemeinsam machen durften. Und das wollen wir auch weiterhin machen. Also wenn es wieder Konzerte gibt und irgendwas, wir haben uns mal getroffen in letzter Zeit und haben auch gesagt, wir wollen in die Richtung auf jeden Fall wieder was auf die Beine stellen. Was wir da gemacht haben, das fand ich auch noch ganz kurz erwähnenswert. Wir haben die Kooperation mit der Organisation Water is Life, heißt die Organisation, sind wir eingegangen. Und zwar unterstützen die Gebiete, wo es Trinkwasser sehr spärlich gibt und wo aber grundsätzlich viel Wasser ist oder Wasser vorhanden ist, aber natürlich auch von Keimen zersetzt oder halt durchsetzt. Und da gibt es quasi diese Strohhalme, kennt der ein oder andere aus dem Outdoor-Bereich, kann man hier auch kaufen, wo man quasi das Wasser filtern kann und dann 99,9% der Bakterien sind raus.
Ja, die sind mega praktisch, weil man kann es halt echt einfach den Strohhalm verwenden und man hat dann sauberes Wasser.
Genau, und diese Halme haben wir dann von diesem Geld gekauft, also wir haben Betrag X und haben wir da viele, möglichst viele gekauft und die tut man dann spenden quasi und die verteilen die dann in Afrika oder wo es auch nötig ist auf der Welt und da haben wir noch eine Latrine, also da kann man raussuchen, für was man das einsetzt, das Geld.
Scheißhaus.
Und so eine Latrine und, ja, auf gut Deutsch gesagt, dass einfach die Hygiene stimmt, also das, und das ist einfach super Sache. Und da war auch was ganz Tolles. Wir haben das ein paar Mal gemacht, auch was gespendet. Und das haben wir aber offiziell, also ganz offiziell mit Einlog. Ich habe es über meinen Namen laufen gelassen, privat. Und irgendwann kam eine Postkarte aus New York, das sind die her, eine Postkarte, eine kleine Postkarte. Und da stand halt einfach ein Dankeschreiben drauf von dem Chef und dass er da Danke sagt. Also handgeschrieben, ist phänomenal. Also wir waren da auch ultra glücklich. Und auch total geflasht, dass das auch so wahrgenommen wurde. Also super gut. Also ich finde es nach wie vor phänomenal gut, dass man das machen und dass man es machen kann vor allem. Und mir ist da auch wirklich scheißegal, ob da jemand sagt, da kommt doch eh nichts an. Und was weiß ich, ja, wenn du nichts machst, dann kommt auf jeden Fall nichts an. Also garantiert nicht. Und deshalb muss man was machen. Das ist unsere Meinung.
Ja, finde ich super. Und ich finde, dass das passt auch sehr gut zu euch. Und das ist echt authentisch. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Metal, dass man nicht nur, wie du schon gesagt hast, den Finger in die Wunde legt, sondern dass man dem auch Taten folgt und mit gutem Beispiel vorangeht. Weil die Öffentlichkeit, die man hat und das, was man erreichen kann, das ist nicht selbstverständlich. Und wenn man das zum Guten nutzt, ist das echt, glaube ich, eine tolle Sache.
Absolut, ja.
Abschließend noch die letzte Frage, wie schaut denn eure Zukunft aus? Also jetzt ist natürlich Corona, da brauche ich nicht fragen, ob ihr Konzerte in Planung habt. Wie schaut ihr...
Ihr habt euch ja vorher schon etwas rar gemacht, gell?
In die nächsten Monate und in die nächsten Jahre.
Ja, also wir wollen nach wie vor live spielen, nach wie vor Songs schreiben. Wir haben uns, wie vorhin schon erwähnt, letztens mal getroffen und haben das dann durchdiskutiert. Was wir jetzt als nächstes machen, was wir als nächstes starten oder jetzt auch schon gestartet haben, ist Songwriting für eine neue Scheibe. Wie die aussieht, wie viele Songs und alles, das wissen wir noch gar nicht. Da schauen wir mal, wo uns das hinführt. Parallel dazu wollen wir natürlich weiterhin Live-Konzerte spielen. Also das ist die Essenz von uns. Also wenn wir live auf der Bühne stehen dürfen, egal welche Bühne, ist das genau das, was wir machen wollen. Aber auch früher oder später mit neuen Songs. Und das ist der Plan. Also nichts, ich sag mal, nichts phänomenal Neues, Neuartiges oder so, was halt im Endeffekt die anderen Bands auch machen wollen. Live-Musik spielen und auch Songs recorden wollen wir auch. Das haben wir jetzt auch so weit gesprochen, dass wir das machen. Und Schorsch, du hast ja jetzt auch gesagt, wir haben uns ein bisschen rar gemacht. Natürlich hält bei uns das normale Leben Einzug. Wir haben zwischenzeitlich Weiterbildungen, Meister etc., Studiengänge gemacht, dann geheiratet, Kinder bekommen. Also ich habe auch jetzt zwei Töchter mittlerweile und mit Haus und Garten und allem, wie man so schön sagt. Da ist dann schon vollbürgerlich und die Schlagzahl doch schon sehr hoch, weil natürlich wir alle arbeiten, also wie es wahrscheinlich alle vermutet haben, arbeiten wir alle ganz normal.
Was, ihr könnt nicht von euren Spotify-Einnahmen leben.
Wer hätte das denn gedacht? Also,
ja, ist, der Daniel Eck, der ist schuld. Ja, also da ist natürlich schon viel, wo wir einfach machen, aber nichtsdestotrotz. Also wie gesagt, wenn wir uns sehen, das ist in erster Linie, wir reden erstmal gar nicht über Musik, wir schätzen, wie geht's dir, was machst du? Und natürlich, klar, wenn man nicht immer in Kontakt steht, haben wir bestimmt mal 2 Stunden überhaupt mal über ganz andere Sachen gesprochen und dann irgendwann kommt man aufs Thema, so, was machen wir jetzt, Jungs? Also was ich sagen kann, wir haben letztes Jahr haben wir auf dem Weizenbierfest in Ochsenburg gespielt und da haben wir das komplette Konzert aufgenommen und wir wollen auch auf jeden Fall ein Video zusammenschneiden und veröffentlichen, vielleicht auch schon dieses Jahr oder noch dieses Jahr, wo einfach nochmal, dass wir auch nochmal zeigen, Live-Situation und auch die Hintergründe hinter dem Gig, also einfach so das Backstage ein bisschen, dass man da einfach so sieht, was abseits vom Konzert, nicht nur Backstage, sondern auch Front of Stage passiert, weil uns ist wichtig und das hoffentlich sieht man das dann auch im Video und kommt auch so rüber. Uns ist wichtig, die Musik machen wir, weil in erster Linie sie uns Spaß macht. Und zweitens, weil es dann hoffentlich denen, wo zuhören, auch Spaß macht. Und dann haben wir noch eine Botschaft, die, wenn man sie hören will, kann man die sich rausziehen, kann man sie anhören. Wenn nicht, genießt man einfach die Musik und lässt sich treiben. Ist ja alles cool. Und wichtig ist aber der Spaß im Gesamten. Und zwar nicht nur wir auf der Bühne, sondern auch die Leute vor der Bühne. Und nur wenn das hast, finde ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, dann hast du eigentlich das erreicht, was von meiner Meinung nach Musik irgendwo ausmachen soll. Sie soll nämlich verbinden und zwar unabhängig, hört sich jetzt sehr plakativ an, aber einfach unabhängig von Blut, von Hautfarbe, von Rasse oder sonstigem Scheiß, was da auch mancher meint, was uns trennt, das soll verbinden. Und das ist einfach, das ist, finde ich, würde ich jetzt sagen, Kernaussage von der Band. Musik verbindet.
Ein sehr gutes Schlusswort, Chris. Wir werden die Links zu den Social-Media-Profilen deiner Band African Corps noch in die Shownotes packen. Klickt mal in eurem Podcatcher auf die Shownotes und lasst African Corps ein Like oder ein Follow da. Und Chris, Ben, Schorsch, wir sehen uns dann wieder in, ja, vermutlich 14 Tagen und werden uns dann weiter mit der Geschichte des christlichen Metals beschäftigen und vielleicht auch einen weiteren.
Mit der Zukunft dann, oder wie?
Mit der Zukunft. Nein, wir haben ja die Gegenwart vor uns.
Ja, aber wir haben die Zehner jetzt und dann wir packen einfach die Kristallkugel aus.
Ja, genau. Erwarten wir von der Zukunft? Und vielleicht mit einem Gast. Seid gespannt. Euch einen schönen Abend.
Wir sind es auch.
Tschüss zusammen.
So. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Tschüss.
Tschüss.